und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fürchten Lehren Podcast. Ich bin Josh und wie immer dabei ist Maike.
Hi.
Hallo Maike. Jetzt haben wir letzte Woche uns über Märchen unterhalten, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ich habe schon wieder das Gefühl, es wäre viel länger her. Aber vor einer Woche haben wir über Märchen gesprochen und jetzt machen wir was ganz anderes. Wir haben es ja schon angekündigt, aber Maike, was wird uns denn diese Woche das Fürchten lehren?
Das bewegte Bild. Wir machen eine kleine Reise.
Oh.
Ja, also anstatt in eine Märchenwelt geht es dieses Mal durch die Geschichte des Horrorkinos und speziell des Gore-Horrorkinos. Mhm.
Genau, weil ist ja immer noch der Gore-Podcast, ne? Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil in letzter Zeit hast du sehr oft die meiste Arbeit gemacht und jetzt habe ich mal mehr recherchieren müssen, weil Film ist halt eher mein Thema, genau, ich bin dran, ich bin am Ende. Nee, und wird auch ein Mehrteiler jetzt, also wir sprechen diese Woche über Gore im Horrorfilm bis so circa Ende der 90er. Ich glaube, ich habe einen Film Anfang 2000 noch drin. Hm. Es wird keine Spoiler geben. Vielleicht machen wir mal so kurz bitte eine Minute vorspulen oder so. Das könnte sein, aber wahrscheinlich wird es mehr oder weniger spoilerfrei, weil wir sprechen halt mehr über Szenen und wollen halt so ein bisschen durch die Geschichte des Gore gehen und da halt so ein bisschen, wie lief der denn im Film ab, ne? Was ist da so das Besondere, wie hat er sich entwickelt vor allem? Das ist ja auch sehr interessant. Und tatsächlich, ich habe auch so ein bisschen Neues gelernt, allein schon heute beim Recherchieren noch, dass Gore sich eigentlich gefühlt gar nicht entwickelt hat, sondern einfach eigentlich von Anfang an gab es dieselben Effekte teilweise.
Ach, also gar nicht entwickelt ist es auch ein wenig harsch.
Nee, das stimmt.
Aber es gilt wie immer, also wir haben, was heißt wir? Vor allen Dingen Josh hat sehr viele, sehr schöne Beispiele rausgesucht, aber das ist natürlich nicht erschöpfend. Also da gibt es immer noch, für jeden Film, den wir nennen, gibt es wahrscheinlich mindestens 5 bis 10 weitere, die man ebenfalls nennen könnte. Das heißt, wenn irgendjemand dann sagt, da fehlt ja unbedingt der großartigste Film überhaupt in dieser Aufstellung, dann gerne uns schreiben und dann werden wir da nochmal drauf eingehen, wenn da der Wunsch danach besteht.
Ja, das auf jeden Fall. Also wir freuen uns über jeden Tipp. Wir werden auch hier vor allem so ein bisschen wirklich durch die Zeiten springen und durch die Entwicklung gucken. Das heißt, es wird jetzt auch nicht so sein, dass ihr jetzt damit rechnen müsst, dass wir hier einfach nur jetzt 1,5 Stunden Filme auflisten. Mhm. Teilweise wird es so sein, aber wir wollen auch ein bisschen was Geschichtliches uns angucken. Und wie gesagt, ihr müsst keinen der Filme gesehen haben. Vielleicht habt ihr danach Lust, manche der Filme zu sehen, aber das wäre ja sogar noch besser.
Ja.
Ne? Auch das könnt ihr uns gerne immer schreiben.
Filmempfehlung inklusive.
Ja, ganz genau. Also ich glaube, die meisten Filme, die wir hier ansprechen, sind auch irgendwie eine Empfehlung auf irgendeine Art. Vor allem für Gore-Fans. Was ich interessant fand, allein schon vom Anfang her, was mir dann nochmal so aufgefallen ist, ich benutze halt für meine Recherche und allgemein in meinem Leben sehr gerne Letterboxd. Letterboxd.com, das ist so eine Seite, da kann man halt Filmreviews schreiben, lesen, einen Film loggen, also quasi eintragen, den habe ich dann und dann geguckt und das habe ich dabei gegessen, was weiß ich, kann man alles machen. Und die haben halt auch eine große Filmdatenbank. Die ist auch meine Quelle größtenteils, wenn ich mich auf Filmjahre berufe in diesem Fall. Und ich habe auch an einer Stelle eine Zahl, wie viele Horrorfilme es in dem Jahr gab. Ist natürlich immer nur so grob, aber ist alles von Letterboxd. Aber das Interessante ist, wenn man bei Letterboxd nach Horrorfilmen sortiert, also anzeigen lässt alle Filme, Horror, dann fängt das Letterboxd-Logo an zu bluten. Das ist so ein kleiner Side-Gag, den die quasi eingebaut haben, dass
sehr
sie sagen,
süß.
Ja, Horrorfilme, die sind brutal, da blutet's. Also da erscheint da nicht ein Geist oder so, nee, das Logo, da läuft dann einfach so ein bisschen Blut runter. Und das fand ich eigentlich schon sehr beschreibend für unser Thema. Horror und Gore gehört einfach schon ein bisschen zusammen.
Vor allen Dingen, es gibt häufig so ein bisschen das Vorurteil, dass früher wurde nicht geblutet in Filmen. Also so von wegen auch in Horrorfilmen nicht. Das gab's einfach nicht. Das kam erst mit der Moderne, als die Menschen alle schon verrucht und versaut waren. Da wollten die unbedingt dann das Blut haben.
Genau, früher war alles besser und brav und es war schrecklich, wenn du auch nur ein Knöchel einer Frau gezeigt hast, dann war das ja schon total pervers. Ja, da werden wir auch ein bisschen mit dem Vorurteil, glaube ich, aufräumen. Aber um mal ganz vorne anzufangen. Also viele Internetseiten sagen, die erste Gore-Szene im Film oder es wird auch gesagt im Kino, war in Intoleranz. Das ist ein Film aus 1916, Intolerance, von D.W. Griffith. Der ist auch bekannt, der hat Monumentarfilme gemacht. Der hat tatsächlich Film quasi erfunden, so wie wir ihn heute kennen auf eine Art. Weil der hat halt nicht nur diese Kurzfilme gemacht, sondern sein bekanntester Film ist halt Die Geburt einer Nation, The Birth of a Nation, was halt ein sehr rassistischer Film ist aus den frühen Zehnern, wo halt aber auch sich vorgenommen hat, ich verfilme hier eine lange Geschichte und ich nehme mir die Zeit und habe ein enormes Budget und ich glaube, für den Film hat er $2 Millionen in den Film gesteckt, in 1910. Das ist enorm viel Geld und Intolerance war dann sein nächstes Werk und der geht halt, soweit ich das auch weiß, durch die gesamte Geschichte der durch die Weltgeschichte so ein bisschen. Ich glaube, der deutsche Titel ist auch Zeitreise durch die oder Geschichte der Liebe oder so irgendwas. Ich habe es gerade nicht genau vor Augen, aber auf jeden Fall, es ist kein Horrorfilm. Aber, und da muss ich jetzt Maike danken, weil ich habe den Film noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sein. Der geht auch, ist ein Stummfilm aus 1916, der 2,5 Stunden geht, fast 3 Stunden, glaube ich. Den habe ich jetzt nicht mehr reinquetschen können. Tut mir leid. Aber Maike hat die Gore-Szenen gefunden.
Ja, wie ein Schwein die Trüffel.
Genau. Und dann erzähl doch mal, was sieht man denn da? Was für 1916? Also wahrscheinlich gar nichts.
Ja,
ne?
Also ich sage jetzt mal dazu, ich hatte keine Ahnung, wie der Kontext des Films ist. Ich hatte nur den Titel quasi und habe mich zuerst gewundert, was das für eine Szene ist. Das spielt offensichtlich im antiken Griechenland. Also ich meine, von den Rüstungen her und von den Bekleidungen her könnte das ein Krieg sein zwischen Griechen und, ich weiß nicht, Phöniziern vielleicht oder Phrygern.
Ich hatte auch das Gefühl, eventuell Ägypten. Ich habe aber auch noch ein paar andere Szenen gesehen.
Kann tatsächlich
könnte auch
sein.
In die Richtung gehen. Auf jeden Fall es ist, was Altes, ne? Geschichtlich
genau,
auf jeden Fall.
Also es ist eine große Schlachtenszene und die Leute schlagen eben mit Schwertern aufeinander ein und dann hat man so eine Sequenz, in der jemand wirklich mit einem Schwert oder einem Hammer, ich bin mir nicht ganz sicher, ausholt und dem Gegenüber den Kopf von den Schultern schlägt. Und man sieht sogar, dass aus dem Hals quasi so ein bisschen, das könnte auch ein Tuch sein. Also es ist nicht flüssig, was rauskommt, aber es kommt definitiv irgendetwas raus. Und dadurch, dass es schwarz-weiß ist, solange es sich nur ein wenig bewegt, können wir alle abstrahieren, dass es Blut sein soll. Also das ist quasi in dem Moment schon erstaunlich deutlich, weil die Kamera hält auch drauf, also das passiert nicht irgendwo im Hintergrund, sondern das ist offensichtlich der Fokus der Szene. Und ein wenig später wird es auch noch mal blutiger, wenn man dann sieht, wie jemand, der am Oberkörper nichts anhat, mit einem Speer in die Brust gestochen wird. Und da sieht man dann auch, dass wirklich Blut rausläuft. Und dieses Mal ist es auch flüssig.
Ja, auch beides sehr gute Special Effects, klar. Ja. Auch ein bisschen wird da auch einfach die das Bild der Zeit mit genutzt. Es ist inzwischen ein sehr verwaschenes Bild. Man sieht nicht alles so genau. Das hilft natürlich enorm bei so einem Film. Aber, also gerade die zweite Szene, wenn man es jetzt nicht besser wüsste und ich wüsste, das ist ein Film, könnte man davon ausgehen, vielleicht ist das sogar echt, dass da wirklich jemand mit einem Speer in die Brust gestochen wurde.
Also der Speer sieht...
Wenn man jetzt quasi so das einem kleinen Kind zeigt oder so.
Ja, ich wollte gerade sagen, also für Erwachsene, der Speer sieht schon ein bisschen fake aus. Das würde man... Jetzt kann man aber...
Auch ein bisschen zu stumpf.
Ja, man könnte jetzt aber auch sagen, ich meine, das ist ein alter Film, ob jetzt der Speer fake aussieht, weil er wirklich eine schlecht gemachte Prop ist oder ob der fake aussieht, weil es eben ein Fake-Speer ist, der diesen Blutungseffekt da erzielen soll. Das kann man nicht so leicht sagen, von außen betrachtet.
Ja, es ist auf jeden Fall aber ein sehr interessanter Film und es ist halt 1916. Wie gesagt, viele Internetseiten sagen, das ist der erste Kinofilm, der Gore zeigt oder der brutal ist. Und ich habe mir aber gedacht, nö, das sehe ich nicht ein. Und ich habe da mal noch ein bisschen weiter geguckt, weil wir können noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ich habe noch zwei Szenen, die vorher waren, die man auf jeden Fall ins Gespräch bringen sollte. Und zwar noch ein gutes Stück vorher sogar, also 1916, das war ja schon quasi am Anfang des Jahrhunderts. Gehen wir doch mal ans Ende des Jahrhunderts davor. 1895 kam ein, ich weiß nicht, ob es jeder als Film bezeichnen würde, aber ich sage, es ist ein Film, weil damals war das der Film. Mhm. Mehr gab es damals nicht. Es ist 4 Sekunden oder 10 oder sowas. Der Film lautet Execution of Mary, Queen of Scots. Also auf Deutsch die Hinrichtung der Marie, die Königin von Schottland. Die wurde wohl geköpft.
Ja.
Und damit habe ich jetzt auch schon den ganzen Film gespoilert. Es ist tatsächlich eine Frau in einem hübschen Gewand, die sich auf einen Holzblock niederlässt und dann den Kopf abgeschlagen bekommt.
Oh, dazu möchte ich was sagen. Also mehrere Dinge, die jetzt nicht zum Gore unbedingt, aber die ich sehr witzig finde. Zum Ersten, also der Film ist, ich habe es nämlich extra nachgeschaut, weil ich im Kopf hatte, dass der sehr, sehr kurz ist. Der ist 18 Sekunden und dann ist er schon vorbei.
ja.
Das Zweite, es ist keine Frau. Also es soll eine Frau darstellen, aber es ist ein männlicher Schauspieler, weil man hat das in der Tradition von Shakespeare so gemacht, dass man auch Männer für die Frauenrollen castet. Das heißt, das sieht tatsächlich, also ich dachte auch, es wäre eine Schauspielerin, aber nein, das stimmt nicht, es ist ein Schauspieler. Und das Letzte, was ich einfach mega witzig finde, der Produzent dieses Films ist Thomas Edison. Ja, der Thomas Edison. Ich habe deinen Blick gesehen.
Ja, das ist halt tatsächlich dann, da muss man erstmal dran denken, wir sind hier wirklich in einer Zeit, Thomas Edison, der Erfinder der Elektrizität, kann man sagen, der hat nämlich auch Filme produziert. Yep. Und ja, genau, also hier haben wir einen Film von dem produziert, also ist sogar eine amerikanische Produktion.
Yep.
So, jetzt könnte es natürlich sein, ne? Also das, ich glaube, wir sind dann auch so ziemlich mit der Besprechung dieses Films durch. Oder hast du noch was zum Film zu sagen?
Ich glaube, wir haben den auch schon mal angerissen in der Folge über Special Effects. Also wer da noch mal was dazu hören will, der kann auch gerne noch mal zurückspringen oder erinnert sich vielleicht auch noch an das, was wir schon gesagt haben. Aber es ist,
stimmt, ja.
Es ist immer sehr lustig, sich zu überlegen, dass einer der frühesten Special Effects und einer der frühesten Kurzfilme, produziert von Thomas Edison, eigentlich ein Film über ein Gore-Ereignis ist. Weil es geht nur um diese Hinrichtung und um sonst gar nichts.
Genau, also wirklich nur das. Ja. Und halt auch eine explizite Darstellung. Ne? Ja. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie was, man sieht den Kopf vom Block rollen. Mhm. Also es ist halt ein Ball oder sowas. Man sieht auch sehr schön den Schnitt, als es von einer echten Person zu einer Puppe sich verwandelt. Aber jetzt habe ich mir gedacht, okay, vielleicht haben diese ganzen Leute, die Artikel im Internet schreiben, unter anderem auch die Wikipedia bearbeiten, gemeint, es ist der erste Langfilm, der Gore zeigt, ne? Weil 14 Sekunden, 18 Sekunden hast du jetzt gesagt, viele erkennen das auch nicht so wirklich an. Das ist ja so, das ist doch kein Film. Auch wenn die ersten Filme halt nicht viel länger gingen. Wir sind dann von da relativ schnell auf so 10 Minuten angestiegen. Mhm. Aber dann, wir haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir hier im Podcast drüber gesprochen haben, es war auch früher eine Zeit lang so, dass auch diese langen Filme, deshalb ging zum Beispiel Intoleranz 2 Stunden 45, weil die Filme wurden gar nicht am Stück gezeigt, sondern immer nur so aufgesplittet. Und aber der erste Langfilm, der komplett am Stück im Kino lief, in Amerika sogar, über den haben wir auch schon gesprochen.
Stimmt.
Und der hat auch eine sehr brutale Gore-Szene. Und zwar ist das Dantes Inferno. Da haben wir eine ganze Folge nur über Inferno gemacht, übers Buch, über einen Film und das Ganze auch so ein bisschen verglichen. Und da haben wir ja auch drüber gesprochen. Da rennt ein Kerl rum mit aufgeschlitztem Bauch, wo die Gedärme raushängen. Mhm. Und ein bisschen später, wir sehen, wie ein Mann das Gehirn auch rausgegessen bekommt. Ja. Und wir sehen einen kopflosen Mann, der da rumrennt. Und man kann jetzt sagen, bei Execution of Mary, Queen of Scots, da gab es jetzt kein Blut, das gespritzt ist. Bei Inferno aber schon.
Das stimmt.
Deshalb, ich würde sagen, dass da das Internet nicht ganz richtig ist. Ich habe da nämlich, ich habe sogar noch 2 Jahre später noch einen Film gefunden. Das war tatsächlich dann so, ich habe mal einfach auf Letterboxd mir Cover angeguckt und habe da eins gefunden. Der Film heißt Le Système du Docteur Goudron et du Professeur Blum. Das ist ein Stummfilm aus 1913. Ich nehme anhand des Titels an, er ist aus Frankreich. dieser Film ist leider verloren. Den gibt's nicht mehr. Aber ich habe dann mal ein bisschen geguckt. Zum einen habe ich das Cover gesehen, das habe ich auch Maike geschickt. Mhm. Damals waren ja das Cover, das Poster. Die Poster waren ja früher oft noch handgezeichnet. Ja. Und hier ist es so quasi, ein Mann beugt sich über einen anderen Mann, der in der Blutlache auf dem Boden liegt. Das sieht auch schon sehr gory aus. Und ich habe dann auf Letterboxd gibt es auch einen Kommentar. Das ist jetzt natürlich immer so diese Frage, wie sehr kann man dem vertrauen? Aber auch auf anderen Quellen habe ich ähnliche Aussagen gefunden. Dass der Inhalt des Films halt wohl war, dass wir hier in einem, der spielt in einem Asylum, in einer Irrenanstalt. Und dort, ich habe jetzt noch das Twist-Ende quasi hier mir notiert, aber da heißt es nämlich dann, dass sie plötzlich feststellen oder herausfinden, dass die Insassen das Ganze übernommen haben und jetzt die Leiter sind. Und die haben das Heilmittel für Verrücktheit gefunden, für Insanity. Oh. Und das ist das Auge auskratzen und den Hals aufschlitzen.
Okay.
Ja, ihr habt jetzt Maikes Blick nicht gesehen, aber Maike war ein bisschen schockiert.
Das war unerwartet. Ich habe jetzt mit allem gerechnet als Heilmittel, aber nicht unbedingt damit.
Ja, der Film kommt wohl aus, basiert wohl auf einer Geschichte von Edgar Allan Poe, tatsächlich. Und ja, aber das ist ein Film aus 1913, der sehr beliebt war. Nicht sehr beliebt, aber sehr gory war und leider aber verloren ist. Ich kann nichts dazu sagen, wie der jetzt tatsächlich ist, aber allein solche Quellenaussagen und was man so alles hört, klingt das auch nicht gerade ganz locker.
Ja, doch. Also, ich weiß, das ist schon wieder die Franzosen, ne? Wir hatten eine ganze Folge schon bezüglich des Gore in Frankreich und sie hören nicht auf, uns zu beeindrucken.
Auf jeden Fall. Ich meine, die Franzosen, die waren auch ein blutiges Volk, ne? Also, wir haben ja auch drüber gesprochen. Einfach nur Hinrichtungen auf öffentlichen Straßen. Da musste man das ja irgendwann, als das nicht mehr so beliebt war, musste man ja was Neues finden. Dann hat man vielleicht die Filme gemacht.
Ja, zuerst hat man es ins Theater geschleift und dann vom Theater auf die Leinwand, schätze ich mal.
Genau. Stimmt, weil das natürlich, ne, auch der Horrorfilm, der Gore-Film wird auch häufig gesagt, hat seine Ursprünge im Grand Guignol in Frankreich. Darüber haben wir auch schon sehr viel gesprochen, also dann einfach mal ein paar Folgen zurückgehen in die Folge über Frankreich. Da geht das alles durch. Ja. In den 20ern habe ich dann jetzt gar nicht so viel Gore gefunden. Zumindest jetzt nicht in meiner, wie gesagt, nicht erschöpfenden Recherche. Ich hab mich ein bisschen eingelesen, ein bisschen geguckt, aber auch die meisten Quellen, die so durch die Geschichte des Gore durchgehen, die haben da jetzt nicht so wirklich viel, außer natürlich den einen, über den wir auch schon gesprochen haben und den, glaube ich, jeder kennt, und zwar der andalusische Hund, Un Chien Andalou, mit halt einer sehr expliziten Darstellung eines aufgeschnittenen Auges. Yep. So, jetzt hattest du ja noch so Videos geguckt mit so Szenen aus verschiedenen Jahren. War da noch was in den 20ern? Weil ich habe sonst leider nichts
tatsächlich
zutage gebracht.
Also bei mir ging es auch dann erstmal mit den 30ern weiter. Wobei ich jetzt auch sagen muss, da wurde, ich weiß nicht, inwiefern das stimmt, weil ich tatsächlich jetzt aus den 30ern nicht sehr viele Horrorfilme kenne. Um nicht zu sagen, keinen außer einem. Und da wurde auch gesagt, dass diese ganz frühen Horrorfilme, zumindest was so die 30er gewesen sein sollen, sehr selten Blut dargestellt haben. Also es wurde durchaus schon quasi gesagt, hier soll jetzt Blut fließen. Aber das war dann vermutlich eher so eine Geschichte wie bei der Köpfungsszene von Intolerance, dass das eher abstrakt gehalten wurde oder nur angedeutet, falls überhaupt.
Oder halt einfach offscreen. Genau. Das Ganze passiert einfach, Kamera schwenkt weg und dann passiert das. Genau, und dazu habe ich nämlich dann, wenn wir jetzt in die 30er gehen, da habe ich nämlich was sehr Interessantes, glaube ich, gerade für unseren Podcast. Weil wir haben ja auch schon mehrfach gesagt, wir reden auch immer so ein bisschen über Zensur. Mhm. Und warum die Horrorfilme der 30er und alle Filme der 30er irgendwie sehr zahm wirken. Und zwar in alle Richtungen. Da geht es auch nicht nur um Gore, sondern auch in den 30ern hat man auf einmal im Kino quasi keine nackte Haut mehr gesehen. Was vorher auch nicht unbedingt, also war auch nicht Standard, aber auch nicht komplett so, dass man gar nichts sieht.
Wo?
Und auch tatsächlich, was die Story angeht, gab es Schnitte, weil 1927 ist ein Code rausgekommen, der Production Code, besser bekannt als der Hays Code. Hays war der Vorstand des Zensurkomitees in Hollywood, für ganz Amerika sogar, in den 20ern. Und der hat halt gesagt, nee, wir brauchen irgendein Rating. Wir können nicht einfach Filme, die verunstalten ja die Welt. Das geht ja nicht. Und ich habe hier jetzt die Liste, was verboten ist. Jetzt muss ich dazu sagen, am Anfang, gerade in den 20ern, war es noch nicht verboten, sondern mehr eine Richtlinie. Das war so, wenn du willst, dass deine Filme überall uneingeschränkt gezeigt werden, dann halt dich da dran. Und erst Mitte der 30er gab es dann einen Wechsel in den Code, wo dann wirklich fest vorgeschrieben war, das darf alles nicht vorkommen. Da habe ich 7 Punkte. Da habe ich Quelle Wikipedia, gebe ich zu, aber Wikipedia ist auch meistens gar nicht so schlecht. Verboten sind erstens Obszönität in allen Formen. Also sowas wie Fuck könnte man gar nicht sagen. Dann oder also unser hell. Podcast wäre jetzt quasi schon. Oder hell. Da kommt, nee, zu hell, da habe ich noch was Besonderes. Oh. Aber außerdem zweitens Vulgarität, wenn sie beleidigt oder wenn sie an Unsittlichkeit grenzt.
Oh, oh, oh.
Es sei denn, sie dient einem angemessenen moralischen Zweck. Weil der moralische Zweck ist auch ganz wichtig. Also, wenn du einen Bösen hast, der am Ende bestraft wird, dann darf der auch mal vulgär sein. Weil der ist ja der Böse und wird dafür bestraft.
So quasi,
drittens,
quasi eine kleine Abschreckung. Ja? So möchtest du nicht sein,
ja,
du als braver Zuschauer.
Ganz genau. Ganz genau. Drittens. Die Darstellung der Kriminalität in einer derart detaillierten Form, wie sie durch die Darstellung von Methoden zur Begehung von Straftaten anregt, außer wenn sie der Aufklärung dient. Man dürfte quasi nicht zeigen, wie man eine Bombe baut, außer es würde gezeigt im Zusammenhang mit, wir versuchen herauszufinden, wie er diese Bombe gebaut hat.
Ja.
Dann viertens. Morbide, verbrecherische Szenen, deren einziger Wert die Darstellung der Morbidität oder der Straftat ist.
Also
die Torture-Porn wäre raus.
Ja.
In den 30ern.
Wollte gerade sagen, auch so einige Exploitation-Filme, die mir jetzt so spontan einfallen würden, dürften dann auch alle nicht.
Ganz genau. Das wäre schwierig. Und und jetzt kommt der wichtigste Punkt, der fünfte. Die unnötige, ausführlichere Herausstellung oder Verlängerung von Szenen mit Leid, Brutalität, Gemeinheit, Gewalt oder Kriminalität. Gore war einfach verboten.
Ja. Also ich finde es sehr süß, muss ich jetzt sagen, dass Gemeinheit auch dabei steht. Also wenn es jetzt, man kennt das, so viele Filme hantieren ja so ein bisschen mit dieser Demütigungsmechanik, dass Leute irgendwie nicht wirklich physisch angegangen werden, aber dann mit Worten beleidigt oder irgendwie degradiert ein bisschen. Und das wäre ja auch nicht in Ordnung nach dieser Logik. Also das stellen sie ja irgendwie so auf eine Stufe mit keine Folter sehen.
Ja, Es ist ganz genau. Und das ist, es ist super. Der sechste Punkt, ein eigener Punkt, um zum Thema hell zurückzukommen. Oh. Gotteslästerung.
Oh, okay. Ja.
Ja, weil wir sind hier ein streng gläubig-christlicher Haushalt in Amerika. Mhm. Da wird sowas nicht am Tisch gesagt. Da ist übrigens so, das ist sehr interessant, wenn wir mal kurz ein bisschen in Zensur abweichen und mal kurz von Gore alleine weggehen. Ihr kennt wahrscheinlich alle, Maike, du bestimmt auch, den Film Frankenstein von 1931. Ja. Ne? Das Monster hat man schon mal gesehen. Oh. Von Frankenstein hat man schon mal gehört. Ne? Jetzt ist es so, dieser Film hat eine Szene. Als Frankenstein das Monster erschafft, da ist so, es ist jetzt gerade aufgewacht, es hat gerade entweder die Hand bewegt oder hat sich aufgesetzt oder so. Und Frankenstein ist dann komplett in, also nicht in Rage, aber die positive Version. Mhm. Ne? Er ist komplett aufgedreht und schreit dann irgendwas im Sinne von I now know what it feels like to be God. Weil er hat ja gerade Leben erschaffen, ne? Deshalb, ich fühle, und das wurde dann aber zensiert, indem sie einen Donner drüber gelegt haben. Weil war ja sowieso Gewitter. Dann steht er da, bewegt nur noch die Lippen und es poltert im Hintergrund, weil er das nicht sagen durfte.
Ach, das ist ja auch herrlich.
Ja. Und dann haben wir übrigens noch die siebte Punkt, Szenen von Filmen, die aufgrund ihrer häufig subtilen Inhalte tendenziell bewirken, grundlegende moralische oder notwendige soziale Verhaltensnormen zu verderben.
Das ist so ein bisschen, also, die Variante von Filme machen unsere Kinder schwul. Also.
Ja, ganz genau.
Ach du meine Güte.
Also, das Problem war wirklich in den 30ern, also der Code ist so Mitte der 30er eingestiegen und deshalb redet man auch von Filmen vorher gerne von der Pre-Code-Era. Und man merkt auch einen ganz krassen Unterschied. Ich habe ja, ich glaube, das habe ich sogar in diesem Podcast schon mal erwähnt, vor einem Jahr, anderthalb, angefangen an diesem Podcast zu planen und habe eine erste Version gemacht, wo ich über das Wachsfigurenkabinett gesprochen habe und über Wachsfiguren. Da habe ich auch schon ein bisschen recherchiert. Der erste Film, über den ich sprechen wollte, House of Wax, The Mystery of the Wax Museum, 1931 oder 32, der ist noch gerade so Pre-Code. Und das erkennt man sehr krass an solchen Stellen, wo dann zum Beispiel eine Frau, die Hauptdarstellerin, zu einem Polizisten geht und fragt, how's your sex life? Der Film ist gar nicht unbedingt brutal, aber allein diese kleinen Spielereien, dieses Ganze, das fällt dann irgendwie so weg. In den 60ern war dann in den 30ern war dann auf einmal alles sehr brav. Und wenn man dann, es gibt einen schönen Podcast, jetzt fällt mir natürlich gerade jetzt der Name nicht ein, aber der geht um die The Secret and Forgotten History of Hollywood.
Oh.
Wie heißt der denn jetzt nochmal? Das tut mir jetzt sonst weh, wenn ich das nicht rausfinde. weil das ist auf jeden Fall ein Podcast über die Geschichte von Hollywood, wo es so quasi um die Hintergründe geht. Ne? Mhm. So, wie waren die Leute, die Stars in Hollywood drauf? Welche Geschichten gibt es da über die? Und da erfährt man dann, wenn man das so hört, denkt man auch so, das passt gar nicht zu meinem Bild der 30er Jahre, weil da war halt, die haben halt die krassesten Partys gefeiert mit Drogen, Sex, alles. Und das geht so ein bisschen verloren, wenn man einen Film aus den 30ern guckt, der halt so sehr,
der sehr brav ist.
Brav ist und wirklich, da hat keiner Sex. Da gab es dann teilweise Vorschriften, die durften, Charaktere durften sich nur küssen, wenn sie verheiratet sind oder danach heiraten oder sowas. Da gab es dann sehr krasse Vorschriften.
Gibt es, also ich weiß jetzt nicht, ob es speziell zu den 30ern ist. Es kann auch sein, dass das zu einer späteren Ära ist, aber da wird sich doch im Film Pleasantville, wird sich doch darüber auch lustig gemacht, dass im Film gibt es auch die Fernsehserie Pleasantville, um die sich das Ganze dreht. Und dass gesagt wird, in dieser Fernsehserie gibt es keine Doppelbetten. Weil Doppelbett würde ja immer heißen, dass da vielleicht Mann und Frau zusammen drin liegen und eventuell Sex haben könnten. Deshalb gibt es lauter Einzelbetten, damit man gar nicht erst auf die Idee kommt, dass irgendwas so passiert.
Ja, da ist es ein bisschen, ein klein bisschen nochmal abweichend, weil da gab es dann noch einen Fernsehcode, der noch viel strenger war, weil es halt darum ging, quasi, das läuft im Fernsehen, das können Kinder noch einfacher sehen als die Kinofilme. Nee. Das war nochmal eine Nummer härter dann, genau, aber das gab es auch und das ist auch sehr zusammenhängend. Der Podcast heißt übrigens You Must Remember This. Muss ich auf jeden Fall.
Passender Titel. Eine
totale Empfehlung. Ja, ja. Und ist ein wirklich sehr guter Podcast. Also den kann ich nur empfehlen. Und dieser Production Code, dieser Hays Code, der lief bis in die 50er. Oh. Mitte 50er, dann hat er sich langsam einfach, ist er einfach so ein bisschen ausgesetzt. Das offizielle Ende war 1967, weil dann wurde er durch ein Rating-System ersetzt. Dazu kommen wir gleich noch genauer, weil da gab es auch noch einen ganz lustigen Fall. Aber dazu kommt außerdem, für uns Horrorfans hat das gar nicht so viel ausgemacht, dieser Production Code, weil nach 1945 merkt man irgendwie, oder eigentlich schon nach Anfang, Ende der 30er, merkt man einen starken Rückgang am Interesse an Horrorfilmen in Amerika und auf der Welt. Weil wir haben auch schon drüber gesprochen, in welchem Zusammenhang war das nochmal?
Bei Märchen war das vor kurzem auch.
Bei Märchen, genau. Dass die auch nach dem Zweiten Weltkrieg so ein bisschen, also teilweise halt wirklich abgeschafft wurden, aber auch teilweise einfach, es bestand kein Interesse an dieser
An Grausamkeit.
Dieser dunklen und an Grausamkeit, genau. Da hatte man genug gesehen. Deshalb Ende der 30er, Anfang der 40er ist es dann mehr so, die meisten Horrorfilme, die es noch gab, wenn es dann so eine Fortsetzung von Dracula oder Frankenstein gab, wir waren hier dann auch im 5. oder 6. Sequel und da gab es dann auch sowas wie Abbott and Costello Meet Frankenstein. Ja. Abbott und Costello ist ein Comedy-Duo aus den 40ern. Wir sind dann auf einmal in so eine andere Zeit gewechselt. Es war alles mehr Comedy oder halt dann kurz drauf fing es dann halt an mit den Weltraumfilmen, die dann sehr beliebt waren, wo dann eher irgendwelche Aliens auf die Erde kommen und sagen, ey, ihr dürft euch nicht bekriegen, ihr müsst zusammenhalten, ganz oft. Oder wo die Erde zusammenhalten muss gegen Angreifer aus dem All. Das gibt sich nicht so gut für Gore.
Ja,
das ist in der Regel dann eher so große Vernichtung. Japan hat dann ganz besonders nach der Atombombe kamen die dann auf so Filme wie Godzilla, wo halt ein riesiges atomares Monster die Stadt attackiert. So haben die Horrorfilme sich hier ein bisschen gewandelt.
Ich muss auch dazu sagen, so was ich jetzt, ich meine, ich habe nicht so tief in das Thema reingeschaut wie du, aber ich habe auch festgestellt, dass es gab quasi so einen ja, Exploitation-Film, kann man schon sagen, 34 mit Maniac, der aber nicht wirklich auf den Gore spezialisiert war, sondern es ging mehr so um den Horror der geistigen Störung. Also quasi hier ist eine ganz kranke Person und dann wird auch immer zwischendurch, wird dann so auf Tafeln eingeblendet, welche Krankheiten es gibt und warum die gefährlich und schaurig sind und sowas. Der Film ist sehr unterhaltsam, weil die Schauspieler ihre Rollen wirklich arg übertreiben. Es gibt eine derbere Szene, in der ein Katzenauge gegessen wird, was man nicht von Namen sieht, sondern auch so mehr impliziert. Aber das ist quasi, das ist ja das Schlimmste, was passiert. Also wenn in dem Film jemand erschossen wird, dann läuft nicht mal Blut. Das ist einfach wirklich wie in den Western. Mhm. Es gibt Rauch und dann fällt die Person um und dann ist man fertig.
Die Western waren ja auch grundsätzlich auch noch in der Zeit, haben die schon angefangen und waren auch eher so, war ja auch in den 40ern, die waren auch alle, da gab es auch nicht diesen, wie es dann in den späteren Western aus den 60ern und 70ern war, wo es dann halt irgendwie dann, das waren alles irgendwie so zweifelhafte Figuren. Mhm. Nee, in den 30ern, 40ern, da war das John Wayne, der war der Gute und der hat nur die Bösen getötet und so war das einfach damals. einwerfen muss ich noch eine Gore-Szene, an die ich mich erinnert habe, aus den 30ern, ist aus 1931 Die Mumie. Da gibt es nämlich eine Szene, wo als es quasi die Mumie fängt halt im alten Ägypten an und da werden auch Leute mit Speeren beworfen und dann sieht man richtig, wie einer mit einem Speer aufgespießt wird, weil der Speer durch ihn durchdringt. Natürlich sieht man nicht wirklich, wie er durch ihn durchdringt, aber man sieht halt, wie der Speer angeflogen kommt und dann kommt ein Schnitt und dann steht er da und hat einen Speer, der vorne rein und hinten rausgeht. Aber auch mit Blut, weil 31 war noch bevor der richtig in Kraft getreten ist, der Code, und da konnte man sowas mal zeigen, ohne jetzt direkt den Film von allen Regalen zu verlieren.
Man muss auch dazu sagen, es ist immer noch Schwarz-Weiß-Film-Ära. Also das sieht sehr häufig auch immer noch abstrahiert aus, weil dadurch, dass es schwarz-weiß ist, die Gewalt auch nicht so einschlägig rüberkommt. Also wenn es jetzt nicht explizit drauf angelegt wird, dass ich eine Gewalttat zeigen will, sondern dass eher so ein Nebenprodukt ist, wie jetzt bei Die Mumie, dann ist es wirklich sehr harmlos.
Ja, es würde auch keiner sagen, oh, das ist jetzt aber ein sehr brutaler Film wegen dieser Szene. Dann würde ich sogar eher sagen, der ist brutal, weil dann ein Kerl bei lebendigem Leib in mumifiziert wird, in Bandagen eingewickelt wird. Aber das ist was anderes. Wo du schon von Schwarz-Weiß sprichst, wie es dann dazu kam, dass der Gore wieder zurückkam, zumindest würde ich das so sagen, sind wir in den frühen 50ern, aber auch nicht in Amerika. In Amerika war da eigentlich nicht mehr der Production Code, der war da so am Auslaufen. Da haben die Leute sich nicht mehr so dran gehalten. Aber in den frühen 50ern ist in England noch ein bisschen was passiert. Und zwar hat da das Hammer Studio angefangen, richtig Fahrt aufzunehmen. Die Hammer Studios gab es schon seit 1935. Aber in den 50ern haben die mit Quartermass angefangen, tatsächlich Geld zu machen. Quartermass ist quasi so die Vorfigur von Doctor Who, sagt man oft so. Ist halt ein Wissenschaftler, der in den 50ern im Fernsehen quasi dann so quasi so die Welt gerettet hat, ne? Das war tatsächlich am Anfang ein Fernsehfilm, eine Fernsehserie, die auch so noch richtig live gefilmt und ausgestrahlt wurde. Also wirklich, die haben im Studio gesessen und sich bewegt und quasi live Theater vorgeführt, das dann direkt ins Fernsehen gestreamt wurde. Aber halt nicht eine Live-Show, sondern wirklich ein Film. Wow. Also mit Skript und allem. Entschuldigung, das war sehr beliebt in der Zeit. Und ist auch noch länger. Also auch Dinner for One ist ja zum Beispiel eine Live-Theater-Aufführung, die in, das ist ja noch besonders interessant, die ist in England einmal gelaufen und die kennt keiner dort. Dinner for One ist in England unbekannt. Wenn du in England sagst, und hast du dieses Silvester nochmal Dinner for One geguckt, sagen, was? Haben die noch nie gehört. Weil das lief da einmal im Fernsehen und in Deutschland hat das scheinbar irgendjemand mit einem Videorekorder mitgeschnitten und dann jedes Jahr nochmal geguckt.
Kultstatus.
Ganz verrückt. Ja. Aber auf jeden Fall haben Hammer Studios mit Quartermass angefangen, so ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann haben sie noch Quartermass-Fortsetzung gemacht und sich dann gedacht, wisst ihr, was jetzt funktionieren würde? Wir machen einfach die 30er-Filme nochmal, aber in Farbe und brutal. Oh. Und dann gab es halt, ich glaube, der erste war Curse of Frankenstein in 57. Ich hätte mir sollen die Daten aufschreiben. Ich gucke das mal noch ganz schnell nebenbei nach. Aber war auf jeden Fall Curse of Frankenstein mit übrigens natürlich auch hier schon Peter Cushing als Victor Frankenstein, also als der böse Frankenstein quasi, und Christopher Lee, Sir Christopher Lee als die Kreatur, the Creature, das Monster. Und hier ist es halt so, während der originale Frankenstein, ja, der ist jetzt nicht unbedingt ein Guter, ne? Also der versucht halt schon, der geht schon hier und schickt seinen Handlanger los aus einem Labor in Gehirn zu klauen. Und der hat auch Gräber aufgegraben, um an Leichen zu kommen. Der Frankenstein aus den 50ern, der hat halt gemerkt, in den Gräbern, da ist ja alles schon komplett tot. Das ist viel zu alt. Und da hat er angefangen, selbst Leute zu töten, um das Zeug zusammenzukriegen.
Ja, macht Sinn.
Und es fließt mit ein, dass die auch nicht die Rechte von Universal hatten und entsprechend auch nicht das bekannte Frankenstein-Monster benutzen durften. Ah. Also diesen großen Kopf, wie man es halt kennt. Wenn ich euch sage Frankenstein, dann stellt ihr euch alle dasselbe Monster vor. Das hatten die nicht und deshalb ist hier so Christopher Lee einfach wirklich mehr wie so eine richtige Leiche aus Flicken zusammengesetzt. Man sieht so am im Gesicht quasi so noch die Nähte und so. Also wirklich ein, ja, das war Frankenstein und dann halt kurz drauf, ich glaube ein Jahr später, kam dann halt Dracula oder auch Horror of Dracula mit Christopher Lee jetzt als der böse Vampir. Und da ist es dann richtig brutal. Da sieht man dann, wenn der dann sich überbeugt, um denen das Blut auszusaugen, dann sieht man da die Einbisswunden am Hals und auch mal ein bisschen Blut. Da werden auch mal Leute erstochen. Das sieht man richtig brutal. Und man sieht auch sehr viel Ausschnitt in diesen Filmen. Die dann immer viktorianisch ist. Das heißt, alle Frauen haben Korsett an mit enormem Vorbau.
Wie das gehört.
Und so hat dann in England quasi der Gore wieder gestartet. Und dann gleichzeitig, wir haben schon eine ganze Folge drüber gemacht, hatten wir in Italien auch, gerade mit Mario Bava, aber auch einigen anderen, so eine Geburt des Films und auch gerade nochmal, ja, wir haben es mit Dantes Inferno schon gezeigt, wir machen jetzt mal wieder Gore. Mhm. Auch sehr viel Brutales. Und besonders interessant ist, ich habe so festgestellt, 1960 war scheinbar das Jahr der Brutalität, wenn ich gucke. Da hatten wir, jetzt mal, fangen wir mal mit den weniger brutalen Filmen an. Wir hatten Psycho, wo eine Frau halt in der Dusche mit einem Messer erstochen wird und es ist eine Szene, die jeder kennt.
Ja.
Auch Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, kennen das. Und das ist auch eigentlich schon alles, was an Brutalen in dem Film passiert. Bis noch eine Szene zum Schluss, aber was an Gore passiert. Und hier ist auch so, wir haben gar keinen direkten Gore. Wir sehen keinen Blutspritzen. Mhm. Wir sehen nur, und wir sehen vor allem kein Messer eindringen ins Fleisch. Wir sehen Messer, das vor der Haut geht und dann sehen wir, wie Blut fließt. Und dann den Abfluss im Wasser läuft.
Sieht man, ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr sicher, also ich weiß, dass man das Blut im Wasser sieht, aber ich glaube, man sieht das auch gar nicht wirklich an ihrem Körper laufen. Oder? Also das ist...
Vielleicht ein bisschen.
Ja.
Vielleicht ein bisschen, aber nicht besonders viel. Also es ist es ist nicht unbedingt Gore, aber es ist schon so der Staat in Amerika, was Blut angeht, ne? In Frankreich, wir haben ja schon gesagt, die Franzosen, die sind immer ein bisschen brutaler. Da haben wir auch ein Schwarz-Weiß, Augen ohne Gesicht, heißt er, glaube ich, auch tatsächlich auf Deutsch. Eyes without a face, les yeux sans visage. Mhm. Wo es um eine Frau geht, die, ich glaube, nach irgendeinem Unfall ihr Gesicht wurde komplett entstellt. Mhm. Deshalb trägt sie immer so eine weiße Maske, die komplett einfach glatte weiße Maske mit nur freien Augen. Und ihr Vater sucht Frauen, die ähnlich sind wie sie, tötet sie und zieht ihnen das Gesicht ab, um es ihr um ihr ein neues Gesicht zu geben. Und da gibt es auch eine oder zwei sehr brutale Szenen, wo man halt wirklich sieht, wie eine Frau gehäutet wird, quasi wie das die Haut vom Gesicht abgezogen wird.
Ich glaube, ich habe sogar eine dieser Szenen gesehen. Das ist, es ist noch nicht so, wie es später ist, dass man quasi, wenn die Haut ab ist, wirklich die Muskelstränge oder sowas sieht, sondern das du siehst schon, dass das quasi eine Hautmaske war und unten drunter ist das normale Gesicht der entsprechenden Schauspielerin, aber eben mit
bisschen rot, ja.
Einfach so ein bisschen zugekleckst, damit es halt brutal wirkt. Aber einfach nur von dem, was passiert und wie das dann auch dargestellt ist, ist es hier auch so, glaube ich, dass die Kamera ja wirklich drauf zoomt. Also du siehst, wie dieses Gesicht wirklich hochgenommen wird. Das ist nichts, was irgendwie an der Seite oder im Verschwommenen passiert, sondern schon die Gewaltdarstellung.
Es ist sehr explizit, es wird sehr stark darauf hingewiesen. Hier, guck mal, was wir gerade machen, ja. Aber es ist halt noch ein Schwarz-Weiß und es sind auch nur ein oder zwei Szenen. Dann haben wir im selben Jahr auch noch Peeping Tom, auch nochmal aus Großbritannien, aus England. Hier ist es so, übrigens für alle, die ein Fan von Sissi sind, der gute Kaiser Franz, der hat in England einen Film gemacht, in dem er Prostituierte tötet.
Den werde ich meiner Tante nicht empfehlen. Ja. Meine Tante ist ein großer Sissy-Fan, aber das werde ich ihr nicht antun.
Vielleicht solltest du das mal einfach so, ey, guck mal, da spielt der Karl-Heinz Böhm mit. Guck den mal, der ist wirklich schön.
Nein, das ist gemein.
Das stimmt. Und da geht es halt wirklich um einen Mann, der ein Filmfan ist und mit seiner Kamera Filme dreht und dann auch aber Prostituierte tötet und das dabei filmt. Also dann mit der Kamera quasi die vor sich hält und dann Frauen ersticht. Die wehren sich halt alle größtenteils nicht so wirklich aus irgendeinem Grund. Aber, ja, ne? Peeping Tom zusammen mit Psycho sind auch so die Vorfahren vom Slasher, kann man quasi sagen. Also Peeping Tom hat halt diesen, was für den Slasher sehr beliebt war, diese Perspektive aus der Sicht des Mörders, wie er ein Opfer jetzt ersticht, sehen wir. Der Film ist auch ziemlich brutal. Ich habe hier so eine Box, die heißt Deutsche Skandal, nicht deutsche, aber Skandalfilme. Da sind 3 Filme drin, aber da ist auch Peeping Tom dabei. der tatsächlich der für uns relevante Film ist. Ansonsten haben wir da einen deutschen Film, wo sich eine Frau das erste Mal in Deutschland ausgezogen hatte, 1957
Skandal.
Oder so.
Das geht nicht.
Ja, brutal. Ja.
Kann die nicht machen. Wo sind wir denn hier?
Ja, ich weiß aber gerade leider nicht mehr, wie der Film heißt. Naja, nee, darf man aber nicht. Und im selben Jahr haben wir noch einen Film, den hast du dann sogar auch noch geguckt. Und von dem habe ich vorher noch nie gehört. Den habe ich auch dann bei meiner Recherche jetzt gefunden. Und zwar ist das ein japanischer Film, der heißt Jigoku. Oder auf Englisch und damit auch sehr ähnliche deutsche Übersetzung, Japanese Hell oder die japanische Hölle.
Ja.
Ich habe auch rausgefunden, ich habe hier auch ein Remake davon auf DVD, habe ich aber noch nicht geguckt. Aber der Originalfilm ist auf YouTube. Maike, erzähl du doch mal darüber. Ich habe das Gefühl, ich bin sehr viel am Reden heute.
Ja, das macht nichts. Ich erzähle sehr gerne über den Film. Das ist tatsächlich auch meine Filmempfehlung, absolut, weil ich hatte unglaublichen Spaß dabei. Ich sage gleich dazu, der Film wirkt etwas langatmig. Vor allen Dingen, wenn man als Horrorfan reingeht und denkt, okay, gleich kommt der Gore, gleich kommt der Gore, gleich geht's los.
Genau, gerade für einen Gore-Hound wie uns jetzt in dieser Recherche.
Ich muss auch sagen, ich bin etwas mit der falschen Vorstellung reingegangen. Die Grundstory des Films ist, dass wir eine Vielzahl von Sündern haben. Ich würde das sogar in Anführungszeichen setzen, weil ich finde, bei manchen Leuten ist es ein bisschen streitbar, ob die wirklich jetzt eine Sünde begangen haben oder nicht. Und was ihnen zur Last gelegt wird.
Ist nicht zum Beispiel der Beifahrer eines Taxifahrers, der gesagt hat, nimm diese Strecke und der Taxifahrer hat dann jemanden überfahren und der Beifahrer fühlt sich schlecht?
Ja, also der Beifahrer, das ist Shiro und ich tue mich etwas schwer damit, Shiros Sünden in diesem Film nachzuvollziehen, weil eine seiner Sünden ist beispielsweise, dass seine Verlobte hat zu ihm gesagt, ich möchte nicht mit dem Taxi fahren. Und er hat gesagt, wir müssen aber mit dem Taxi fahren, weil wir möchten ein Verbrechen bei der Polizei melden und das Taxi bringt uns da schneller hin. Und dann steigen sie in das Taxi und der Taxifahrer fährt gegen einen, ich glaube, gegen einen Telefonmast und seine Verlobte stirbt dann noch an der Unfallstelle und dann wird ihm nachher gesagt, ja, das ist deine Schuld, du wolltest ja unbedingt Taxi fahren. Und ich tue mich da ein bisschen schwer mit, weil ich meine, der Taxifahrer hat den Unfall provoziert, nicht Shiro, aber ja, in dem Film ist das halt seine Schuld. Es geht im Groben darum, dass man am Anfang eben so einen ganzen Haufen Charaktere kennenlernt. Das sind alles die verschiedenen Sünder und ab einem gewissen Punkt kommen die alle in die Hölle. Wenn man denkt, dass das Ganze ist wie bei Dante, so quasi, es gibt Shiro und Shiro kommt irgendwann in die Hölle und sieht das alles, dann geht man mit einer falschen Vorstellung in diesen Film. Aber wenn man sich vorstellt, dass es in gewisser Weise eine dramatischere Version von Dantes Höllenreise ist, nur in eine japanische Hölle, dann ist man spot on, weil dieser Film hat sehr viele Ähnlichkeiten dazu. Ohne jetzt, dass er sich das direkt als Vorbild genommen hat, aber einfach, wie das Ganze gestaffelt ist. Er ist an einigen Stellen unglaublich komisch, besonders wenn es darum geht, dass Leute in Unfällen sterben. Es gibt eine Brücke, auf dieser Brücke passieren 2 Todesfälle und beide sind Unfälle. Und sie passieren genau hintereinander, was einfach unglaublich lustig zu sehen ist.
Es ist wirklich wie fast schon Comedy.
Ja.
Also,
und das Tollste ist, die beiden.
Aber als eine von der Brücke fällt, sieht schon, die Puppe sieht schon
ja,
sehr cool
das
aus.
Das sieht sehr echt aus. Die kommt auch nochmal, wenn sie runterfällt, auf verschiedenen Steinen auf, was das Ganze nochmal drastischer macht. Die beiden Unfälle sind dann natürlich auch Shiros Schuld, weil irgendwie jeder Unfall, der passiert, irgendwie seine Schuld ist. Und ich tue mich schwer, das nachzuvollziehen. Aber das Tolle ist eigentlich, also dieser Film ist, das habe ich mir in meinen Notizen mehrmals aufgeschrieben, ist unglaublich dunkel. Wenn die Szene nicht bei Tage draußen stattfindet, und das sind die seltensten Szenen, ist das so spärlich ausgeleuchtet. Man hat das Gefühl, sie haben einfach nur über jeden Kopf eine Lampe gehängt und dann war die Szene ausgeleuchtet und der Rest des Raums ist einfach schwarz.
Vielleicht hatten die kein Geld für gute Sets und haben deshalb einfach nur die Leute in den dunklen Raum gestellt.
Pass auf, das ist tatsächlich der Fall, weil ich habe mal ein bisschen recherchiert. Dieser Film ist der letzte Film des Studios Shintoho. Und Shintoho musste sich danach für Insolvenz anmelden. Und als man diesen Film geschrieben hat, war eigentlich die Idee, dass man den Film Himmel und Hölle nennt. Und nachdem das Skript gelesen wurde, hat irgendjemand gesagt, und wo ist der Himmel? Der Himmel ist nicht drin. Woraufhin dann als Antwort kam, den machen wir als Fortsetzung. Was damals schon ein großer Gag war, weil jeder wusste, dass es keine Fortsetzung gibt. Das hier ist der letzte Film, den sie machen. Sie mussten sogar die Extras, die in diesem Film mitmachen, die waren angestellt, Erde auf dem Studioboden zu verteilen, damit man die Höllenszenen filmen kann. Also diese Schauspieler haben selber ihre Sets aufgebaut. So wenig Geld war da.
Ach Gott.
Also das war ganz wundervoll. Oh. Und quasi der Film ist der, man kann sagen, eine gute Stunde ist der Film erstmal nur Erzählung, warum diese Leute alle schlecht sind. Dann gibt es ein Fest. Auf diesem Fest sterben einfach alle Personen auf teilweise sehr unterhaltsame Arten. Und dann kommen diese Leute alle in die Hölle. Und jeder wird für seine entsprechenden Sünden bestraft. Und am Anfang denkt man, ach ja, das ist so, wie ich das von den 60ern erwarte, ne, so Stop-Motion-Trick. So irgendjemand bekommt ein langärmeliges schwarzes Shirt angezogen, damit es aussieht, als wären nur noch die Hände da, weil die Hände abgeschlagen wurden, aber man weiß, dass die Arme noch dran sind. Und dann gibt's aber plötzlich eine ausgesprochen explizite Gore-Szene. Also wirklich sehr, sehr drastisch.
Mhm. Wieder mit einem offenen Brustkorb.
Oh ja.
Einer wird sogar zersägt und das endet dann nicht mit dem, man sieht, wie die Säge so drankommt, sondern man sieht dann wieder auch in Hälfte da liegt teilweise und wie das Blut rausläuft.
Oh ja.
Und das ist halt 1960, im selben Jahr, in dem wir halt, wie gesagt, Psycho und Augen der Angst hatten, die noch in Schwarz-Weiß sind und quasi so ein klein bisschen was zeigen, damit schockiert haben. Und in Japan haben wir hier in Farbe brutalsten Gore.
Oh ja.
Plötzlich und halt richtig, richtig hart.
Vor allen Dingen, diese eine Szene ist wirklich, diese Person ist komplett gehäutet und man sieht die Knochen und die Organe am Boden liegen, aber der Kopf ist noch normal und der Kopf schreit die ganze Zeit, weil er spürt, was passiert. Also das ist wirklich sehr extrem. Und es kommt, vor allen Dingen, man hat bis zu diesem Zeitpunkt ungefähr eine Stunde japanisches Melodrama geschaut. Also es kommt auch vollkommen unvermittelt, wie plötzlich diese Gewalt nach oben fährt. Wenn ich mir vorstelle, dass die Leute, die sich über Psycho beschwert haben, diesen Film sehen würden, ich glaube, sie würden einfach in Ohnmacht fallen.
Und vor allem hat er auch ein sehr typisches Vorgehen, von wegen, das sehen wir auch noch in anderen japanischen Gore-Filmen, die später kommen, wo sehr lange nichts passiert. Hm. Wirklich nicht viel, es ist sehr viel geredet. Es sterben sehr viele Leute, aber alle irgendwie mehr so melodramatisch, ne? Dann so die jeder, der stirbt, hat noch kurz die Zeit zu sagen, du hast mich umgebracht. Und und dann auf einmal härtester Gore, was immer noch mal so ein bisschen schockierender ist, wenn es die ganze Zeit so mehr ein ganz lustiges Drama ist und dann auf einmal auftritt und das Brutalste überhaupt zeigt. Apropos das Brutalste überhaupt, ich würde da nämlich mal von Jingoku noch weitergehen. Ab 1963 haben wir dann den Godfather of Gore, den Erfinder des Gore, Herschel Gordon Lewis. Über den werden wir nächste Woche eine ganze Folge machen, weil ich habe sogar extra ein Buch über den gelesen. Der hat sein Geld damit gemacht, Gore-Filme zu machen. Und die auch einfach nur fürs Geld, kann man auch einfach so sagen. Aber dazu kommen wir dann nächste Woche, da will ich jetzt nicht zu viel Zeit drauf verschwenden. Mhm. 1964 gab es dann eine weitere Horrorserie, die angefangen hat. Der erste Horrorfilm aus Mexiko, Coffin Joe, beziehungsweise der erste heißt At Midnight I'll Take Your Soul. Also um Mitternacht nehme ich deine Seele. Die Fortsetzung davon heißt dann This Night I'll Possess Your Corpse.
Ach du meine Güte.
Also diese Nacht besetze ich deine Leiche. Und dann gibt's noch einen dritten, mir fällt gerade nicht ein, wie der heißt, aber auf jeden Fall, da geht's um einen Bestatter, Coffin Joe, der gespielt wird vom Regisseur der ist einfach ein riesiges Arschloch. Und im ersten Film geht's drum, dass er versucht, eine Frau zu finden, die er jetzt bin ich es gerade kurz am Durcheinanderbringen. Ich glaube, am ersten versucht er einfach nur eine bestimmte Frau, die er begehrt, zu bekommen. Grundsätzlich geht es ihm darum, dass er ein Kind zeugen will, weil er braucht ein Nachkommen, damit seine Blutlinie erhalten bleibt. Und es ist so ein bisschen übertrieben, so nach dem Motto, ich glaube, der Regisseur hält sich schon selbst für den Geilsten und denkt und auch so ein bisschen, also es gibt halt auch so Szenen, wo Coffin Joe am Freitag, nee, am Karfreitag Fleisch isst.
Wie kann er nur?
Das muss man sich mal vorstellen.
Das kann man doch keinem
und
zeigen.
Er sagt dann noch, ich werde diesen Freitag Fleisch essen und selbst wenn es Menschenfleisch ist. Er isst dann doch kein Menschenfleisch, sondern normales, aber es ist halt sehr teilweise sehr lustig, teilweise auch sehr brutal. Es gibt Szenen, wo einem Kerl ein Messer in die Hand gestochen wird. Oder ich glaube, einer bekommt auch ein Auge ausgestochen, was sehr brutal ist. Und hier ist halt so, Coffin Joe ist eine der beliebtesten, bekanntesten mexikanischen Horrorfiguren in Mexiko. Also da haben die Paraden, wo dann eine riesige Coffin Joe-Puppe fliegt. So bekannt ist der da und wir kennen den hier halt ziemlich gar nicht. Die Filme sind übrigens alle komplett auf YouTube. Nur so als kleiner Tipp. Dann haben wir 1968 einen Film, vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört, Die Nacht der lebenden Toten. Hier sehr interessant, ich habe ja eben gesagt, 1987 wurde der Hays Code abgelöst durch das heute immer noch aktive Rating-System mit dem R-Rated oder halt PG. PG-13 gab es damals noch nicht. Es gab dann PG oder halt R oder halt, keine Ahnung, was es noch alles gibt. Also halt, ne, die gewissen Rating-Situationen für gewisse Altersklassen. Aber der wurde halt 67 so implementiert und langsam angefangen. Die Nacht der lebenden Toten ist gerade zu der Zeit rausgekommen, als der noch nicht 100% da war. Sodass dieser Film noch in Autokinos von jedem gesehen werden konnte. Was zu ganz lustigen Aktionen geführt hat, wo halt ganze Familien im Kino waren und dann relativ schnell gesehen haben, wie Zombies Leichen essen und Gedärme aus den Körpern
ziehen. Ja, aber ich muss an der Stelle mal gerade sagen, wenn ich als Mutter mit meinen Kindern in den Film Die Nacht der lebenden Toten gehe, dann lege ich es aber auch drauf an, oder?
Da ist was dran. Aber hat man schon mal gehört, dass es sowas geben soll. Also auch heute noch.
Ja, gut, das stimmt.
Aber auf jeden Fall, ich hoffe, ihr kennt alle Die Nacht der lebenden Toten. Wenn nicht, der ist Public Domain, der ist überall erhältlich. Guckt ihn, bitte. Ist halt der erste Zombie-Film überhaupt, ne? Also wer Walking Dead liebt, der wird auch Nacht der lebenden Toten mögen. Nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall ein richtig klasse Film. Und auch wirklich nochmal ein ganz anderes Level an Brutalität, ne? Wir haben hier den Kannibalismus, der auch sehr beliebt wird später, gerade in Italien. wir haben Zombies, wir haben richtig brutales Zeug in einem Film aus 1968 in Schwarz-Weiß. Dann wollte ich noch einen Film kurz einwerfen, weil wir sind ja hier in Deutschland und wir hatten bis jetzt noch keinen deutschen Film. Deutschland ist auch nicht so die Gore-Hochburg, bis wir dann irgendwann zu Olaf Ittenbach kommen, ne, über den wir ja schon gesprochen haben. Aber es gab schon 1970 einen Film Hexen bis aufs Blut gequält, der bis 2017 indiziert war hier in Deutschland. Der ist auch ziemlich brutal. Ich meine, auch der Titel alleine schon. Hexen bis aufs Blut gequält. Man kann sich vielleicht vorstellen, worum es da geht.
Also,
das wäre auch so ein Film, wo ich nicht verstehen würde, wer da mit seinen Kindern reingeht.
Ja, also wenn da kein Rating drunter steht, mein Gott. kann man den kleinen Hugo und die kleine Bertha mal mitnehmen ins Kino?
Auf jeden Fall, ja. Ist auch halt, da haben wir auch sehr viele Hexenfolter, wo halt dann Frauen brutal gefoltert werden. Die Hexenjagdfilme waren auch um diese Zeit sehr beliebt und relativ brutal. Also es gibt auch Witchfinder General aus England, glaube ich, wo dann Vincent Price einen Hexenjäger spielt. Interessant ist, dass es bei diesen Filmen meistens gar nicht wirklich um Hexen geht, sondern eher um die Hexenjäger, die ihre Macht missbraucht haben. Also das ist ein sehr beliebtes Thema. Mhm. So ist es auch bei Hexen bis aufs Blut gequält. Da werden gar nicht so viele Hexen gequält, weil das sind alles gar keine Hexen. Spoiler. Und dann gehen wir so langsam über in die 70er Jahre. Und da ist es jetzt so, das läuft alles sehr zusammen. Also ich habe die 70er und 80er jetzt auch so ein bisschen zusammengepackt, weil das ist so mehr oder weniger die zwei Dekaden, die laufen so übereinander über. Die 80er haben quasi die 70er noch verstärkt und noch mehr bearbeitet, ne? Und da ist auch, da gibt's jetzt so vieles, über das wir könnten teilweise für jeden Film eine eigene Folge machen. Aber so in der Grobübersicht, ne, wir haben halt die klassischen Slasher, wo es halt einfach nur darum geht, möglichst irgendein Böser metzelt möglichst viele Teenager brutal ab, ne? Ob es jetzt Freitag der 13. ist, nach der Nightmare on Elm Street, Halloween und wie sie alle heißen und die 1000 weiteren, ne? Da würde ich jetzt anhand der Zeit einfach auch die anderen mehr so ein bisschen grob nur ansprechen. Ne? Also Slasher kennt er, über Bay of Blood haben wir sogar schon gesprochen, der so der erste oder einer der frühen Slasher noch wirklich ist, von Mario Bava auch, da haben wir auch in der Folge über Italien ein bisschen mehr gesprochen. Auf der anderen Seite haben wir dann auch die Zombie-Filme, ne, die dann nach der lebenden Toten auch ein bisschen explodiert sind. Und halt auch Zombies, die sind halt wirklich für den Gore auch da. Ne? Also ähnlich wie die Slasher ja auch, da geht's um den Gore. Bei Slashern ist einfach gucken, möglichst brutal, möglichst viele Teenager töten. Bei Zombies ist es halt nochmal eine andere Art von Gore, weil man hier auch ganz viel Gore mit den Toten machen kann, einfach mit den Zombies. Da werden dann die Bösen quasi wirklich zerstückelt. Mhm. Aber auch häufig die Guten auf eine Art. Ne? Dann gab's das Grindhouse-Kino, das in diese Zeit angefangen hat. Das ist so ein bisschen, vielleicht kennen einige das Grindhouse-Double-Feature von Quentin Tarantino und Robert Rodriguez. Das ist so eine Hommage an diese Art des Kinos. Also Grindhouse-Kinos waren eigentlich einfach nur die sehr billigen Kinos, die einfach, die haben nicht viel gekostet und da lief meistens auch nur Dreck. Aber sehr unterhaltsamer Dreck. Also, Das sind dann wirklich, also auch so Filme wie Rape Revenge Filme wie I Spit on Your Grave und Last House on the Left, die liefen dann im Grindhouse-Kino. Aber auch einfach sehr viele Low-Budget-Filme, wo es einfach auch teilweise nur darum ging, entweder Sexploitation, also möglichst viel nackte Haut zeigen, oder halt Exploitation oder halt wirklich Gore. Einfach nur möglichst brutal, so Filme wie Thriller Killer. Und sowas fällt mir jetzt da ein. Das sind dann so diese wirklich so. Und die sehen auch alle einfach sehr heruntergekommen aus. Mhm. Also da, du guckst dir so einen Film heute an, so einen Grindhouse-Film, und das haben Tarantino und Rodriguez eigentlich sehr gut getroffen. Gerade Rodriguez-Part, Planet Terror, der sieht auch einfach so ein bisschen körnig und heruntergekommen aus. Und wenn man das Double-Feature guckt, dann gibt's ja auch so dieses Scene Missing, was halt auch da mal vorgekommen ist, man ist da gerade aus der Rolle irgendwas verloren gegangen, passiert. Und hier so in den Kinos wurde halt kein Wert auf irgendwas gelegt, aber du konntest halt teilweise dann 3 Filme für 1,50 € gucken oder so. Und ja.
Also,
wolltest du was sagen?
Ja, also ich habe irgendwie gehört auch, dass wohl gerade so diese zu Beginn der 70er bis zur Mitte der 70er wohl auch noch ein bisschen das Bemühen da war, egal in welches Genre es quasi dann überging, ob es ein Slasher war oder ein Zombie-Film. Man wollte es aber so halbwegs realistisch halten. Also man hat sich schon bemüht, dass, wenn Gewalt drin war, dann wird es nicht so komödiantisch oder so aufgedreht, sondern schon, wir versuchen Leute zu schockieren, wie echt dieser brutale Akt ist. Und das muss wohl ein bisschen gewechselt haben, weil so, wenn es dann in die 80er rübergeht, und das war so die einzige Unterscheidung wirklich, die ich zwischen den beiden Dekaden gefunden habe, in den 80ern gibt es dann wohl mehr Bemühungen, auch wirklich ganz cartoonig zu werden und das echt ein bisschen zu übertreiben. Das Blut wird röter, es wird mehr, was passiert, wird ein bisschen ausladender. Aber prinzipiell von der Entwicklung her, ansonsten hängt das alles sehr eng zusammen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt alles wirklich so, es geht so ein bisschen ineinander über. Aber ja, du hast recht, dann so, das ist halt dann wahrscheinlich auch mehr so im zweiten oder dritten Fortsetzung von einem Slasher-Film. Da kann man halt nicht, irgendwann ist man vorbei mit den realistischen Sachen, die man einfach mal so zeigen kann.
Ja.
Und dann sagt man halt, okay, dann gehen wir jetzt noch ein bisschen härter rein. Es gibt auch so Filme, ne, wie Texas Chainsaw Massacre, wo der erste, vor allem der erste, der ist auch schon fast Grindhouse-mäßig, der wirkt einfach so ein dreckiger Film. Ja. Alles an dem Film ist dreckig, weil das Set war auch dreckig. Der Schauspieler von Leatherface, der durfte sein Outfit nicht waschen über den gesamten Dreh in der Texas-Hitze. Es war ein dreckiger Film. Mhm. Und entsprechend, da gibt's, der ist auch sehr beliebt, was Gore angeht, obwohl wir da, glaube ich, fast gar kein Blut sehen.
Nee.
Der Film, ich glaub, Blutgericht in Texas,
ist erstaunlich unblutig. Also bis so gegen Ende.
Ich glaube, es wird auch tatsächlich,
also
für einen Film, der Texas Chainsaw Massacre heißt, werden auch sehr wenig Leute mit einer Kettensäge getötet.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, der Einzige, der die Kettensäge tatsächlich abbekommt, ist Leatherface selber, wenn er hinfällt und ihm die Kettensäge aufs Bein fällt.
Ja, ist tatsächlich so.
Es ist, er ist viel weniger blutig, als man denkt, aber hier wird noch viel impliziert. Mhm. Es wird halt eine Frau auf einen Haken aufgespießt, aber man sieht halt nur von vorne, wie sie hochgehoben wird und dann da hängt, wo vorher ein Haken war. Und auf diese Art macht der Film sehr viel, was härter wirkt, als es vielleicht tatsächlich ist. Auf der anderen Seite haben wir dann so Filme wie I Spit on Your Grave und Last House on the Left, die ich gerade schon erwähnt habe, die sehr explizit sind, sowohl in ihrer Gewalt, also Brutalität-Darstellung, als auch in der sexuellen Gewalt und in der Darstellung von Vergewaltigung. Bei I Spit on Your Grave, also Ich spucke auf dein Grab, aus, ich glaube, 76 oder 78. Da haben wir eine, ich glaube, die längste Vergewaltigungsszene in Filmgeschichte. Die geht 25 Minuten, wo einfach wirklich nur diese Frau von vier Männern vergewaltigt wird und missbraucht wird. Es ist sehr hart anzugucken. Und ich habe den Film auf Deutsch geguckt mit meiner Freundin zusammen und dann immer mal wieder, aber kurz im Film, auf Englisch geschaltet, weil wenn die wirklich jetzt vergewaltigt wird, die Schreie, die wirken wirklich richtig echt. Mhm. Und gerade I Spit on Your Grave, Ich spuck auf dein Grab, ist auch ein Film, der dann in den meisten Listen, wenn es um Gore und Splatter-Kino geht, der dann nochmal erwähnt wird, weil das ein Film war, der eine Kontroverse ausgelöst hat. Roger Ebert, der große Kritiker, ist auf die Straße gegangen, hat gesagt, dieser Film sollte verboten werden, den sollte niemand angucken. Und das war, glaube ich, auch so ein Wendepunkt für den Gore-Film, weil es gibt keine schlechte Werbung. Ne? Ja. Wenn so eine Kontroverse angeht, dann will jeder den Film gucken. Und du hast, glaube ich, noch gesagt, du hast extra Last House on the Left geguckt. Der ist ja relativ ähnlich.
Der ist aber, was die sexuellen Szenen angeht, ist der erstaunlich zahm. Und der hat auch ein bisschen den Aufbau, dass ganz am Anfang wirklich wenig passiert. Also was jetzt Gore und Blut angeht, es wird immer impliziert viel. Und es wird sehr viel gearbeitet damit, dass die beiden Mädels, die der Bande aus Verbrechern in die Hände fallen, die werden gedemütigt und sie werden gezwungen, sich auszuziehen. Und das ist alles unangenehm anzuschauen, aber noch nicht sehr deutlich. Und dann, so je weiter es Richtung Ende geht, desto drastischer wird das Ganze. Es gibt sogar eine Szene, in der wird eine Frau erstochen. Und es erinnert sehr stark an Psycho, weil mit jedem Stich gibt es auch wieder so ein Weak, Weak. nur diesmal mit einem Synthesizer, glaube ich. Also, oder zumindest irgendwie ein anderes Instrument, keine Violine mehr. Aber man sieht die Stiche. Also man sieht auch wirklich das ganze Blut laufen. Und es ist, jetzt hat man das Beste aus beidem, ne? Man hat den Stich und man hat den Soundeffekt.
Ja.
Vor allen Dingen, das Lustige ist, der gesamte Film baut sich eigentlich, ich nehme an, bei I Spit on Your Grave ist es ähnlich. damit diese Rape-Revenge wirklich funktioniert, sieht man eigentlich den Großteil des Films das Leiden der Protagonisten. Mhm. Und dann gibt es einen Punkt und dann schaltet das Ganze um und dann wird es nur noch brutal, weil dann sollen die Verbrecher bestraft werden. Und meistens, sobald die, also bei Last House on the Left ist es so, sobald die Verbrecher bestraft sind, ist quasi auch der Film vorbei. Weil der Film hat jetzt nichts mehr zu sagen. Wirklich, sobald der letzte Tod ist, zack, wir sind fertig.
Ja, genau so ist es bei A Spit on Your Grave auch. Also wie gesagt, ich glaube 25 Minuten Vergewaltigung, ja. Da sehen wir alles. Und danach, man sieht dann kurz, wie die Verbrecher, weil sie überlebt halt hier in I Spit on Your Grave. Spoiler für den Film, aber wenn ihr den gucken wollt, guckt ihr den nicht wegen dem Plot. Nee. dann den Rest des Films, da rächt sie sich auch. Und der Film endet auch wirklich, ich glaube, der letzte Böse stirbt in den letzten 10 Minuten vom Film. Und dann kommen die, also der wird getötet und dann kommen die Credits.
Ja, genau das.
Da geht es halt drum, wirklich diese Rache dann auch zu zeigen, weil sonst wäre es ja nur ein Vergewaltigungsfilm, das wäre ein bisschen sehr hart.
Ja, vor allen Dingen, bei Last House on the Left, einfach nur damit verständlich ist, warum diese Gewalt am Ende so ausufernd ist, muss man natürlich am Anfang zeigen, wie schlimm das Verbrechen ist. Wenn mir einfach nur jemand erzählen würde, diese Leute haben was Schlimmes gemacht und jetzt zersäge ich sie mit einer Kettensäge, dann würde ich so denken, okay, das Argument ist ein bisschen flimsig, also das überzeugt mich nicht so 100%. Aber wenn ich mich zuerst durch den Anfang vom Film quälen musste und sehe, was für schlimme Leute das sind, bin ich vielleicht eher dabei, wenn am Ende diese schlimmen Leute da entsprechend...
Dann freut man sich, wenn denen was passiert. Übrigens, I Spit on Your Grave ist inspiriert. Last House on the Left ist quasi ein Remake von einem schwedischen Film aus den 60ern, aus den 50ern von Ingmar Bergman, die Jungfrauenquelle. Wirklich, Last House on the Left ist quasi genau derselbe Plot. Nur halt bei der Jungfrauenquelle ist es halt in der Ritterszeit und diese Tochter von einem Gutsherrn, die soll zum Priester reiten, trifft dort auf drei Bettler und wird von denen vergewaltigt und getötet. Und dann gehen die zurück zur Familie und werden dort getötet. Da ist es halt nicht so explizit brutal. Die Vergewaltigungsszene ist aber auch ähnlich grafisch, muss ich sagen. Für die Zeit vor allem wirklich hart.
Ja.
Last House on the Left leitet auch sehr gut über in meinen nächsten Stichpunkt zu den 70ern, die ich habe. Wir haben in den 70ern auch den Anfang mit Regisseuren, die dann gerade für brutale Filme bekannt wurden. Wie halt Wes Craven, der Regisseur von Last House on the Left und später dann Nightmare on Elm Street und noch sehr vielen anderen Filmen. Sam Raimi, der halt Tanz der Teufel die Reihe gemacht hat. Später auch Spider-Man, also der ist ein bisschen vom Brutalen weg. Aber Sam Raimi halt. David Cronenberg, der für seinen Body-Horror und seine Brutalität wirklich bekannt ist. Toby Hooper halt auch, der mit Texas Chainsaw Massacre in den 70ern angefangen hat. Hier war die große Zeit der Regisseure, die wirklich für den Gore bekannt wurden. Gleichzeitig in Japan hatten wir dann auch wieder in den 80ern die Guinea Pig-Reihe, die auch nochmal in 2 Wochen nochmal ein bisschen angesprochen wird, wenn wir dann in Torture Porn reingehen und drüber reden, was haben wir denn in der Neuzeit und wie ist das entwickelt worden, weil bei der Guinea Pig-Reihe ist auch so, da geht es einfach nur drum, zumindest gerade am Anfang, es sind einfach nur Szenen, wo Leute gefoltert oder getötet werden, auf sehr brutale Art. Außerdem,
ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut, 2 Teile beruhen definitiv auf Manga-Stories von Hideki Hino und der war auch im Director's Seat, als es daran ging, die Sachen zu verfilmen. Also deshalb sind das vermutlich auch, es sind eigentlich relativ kurze Filme, glaube ich, so prinzipiell, ne?
Beide 45 Minuten oder so,
ja,
genau.
Ja, genau, also daher kommt das Ganze. Das war halt eine kurze Manga-Geschichte und zumindest, ich glaube, bei Mermaid in a Manhole und bei dem zweiten, dessen Namen ich jetzt gerade nicht zusammenbekomme.
Flowers of Flesh and Blood.
Ja, genau. Also bei den beiden war ein Manga die Vorlage gewesen.
Okay. Mermaid in a Manhole, muss man sagen, ist ein gutes Stück später in der Reihe und auch schon mehr Story und auch so ein bisschen Komik schon fast. während der zweite Flowers of Flesh and Blood, das ist so der bekannteste, da geht es wirklich nur darum, dass ein Mann in Samurai-Outfit von den Blüten des Blutes spricht und eine Frau in Stücke schneidet und dann sagt, guck mal, wie schön das Blut fließt, wie Blüten. Und das halt quasi wirklich als Kunstwerk verkauft. Das ist auch übrigens der Film, Flowers of Flesh and Blood, ist der Film, den Charlie Sheen gesehen hat und dann gesagt hat und dann FBI angerufen hat und gesagt hat, das hier ist echt.
Das ist dann.
Kommen wir.
Aber nur ganz kurz, das ist so auch so ein Fall von, ich glaube, sie mussten die Special Effects auch vormachen. Also so ähnlich wie wir das bei den Kannibalenfilmen in Italien hatten, dass man einmal so vor Gericht gebeten wird, um zu zeigen, dass die Leute wirklich noch alle leben und dass die Effekte so überzeugend waren, damit man sich da nochmal rausnehmen konnte.
Das ist gut möglich. Es ist wirklich sehr gut gemacht auch, muss man einfach sagen. Also die bekommen auch teilweise die Hand abgeschnitten und dann sieht man, wie die lose Hand da liegt, aber sich noch bewegt.
Oh, wow.
Es ist wirklich sehr gut gemacht, vor allem für die Zeit. Und dann noch ein letzter Punkt für diesen Zeitraum, wo ich aber nicht viel zu sagen kann, leider. Es gibt in Hongkong, gab es auch noch so eine Kategorie, ab 1988 ist die richtig bekannt geworden, die heißt noch einfach Cat 3, also Kategorie 3, weil Hongkong hat scheinbar auch ein Rating Board, die dann eingestuft haben, wie brutal ein Film ist oder wer den sehen darf. Und Kategorie 3 waren quasi die, die waren zu hart für das gemeine Volk. Wo es dann so Filme wie Ricky O gibt, die einfach übertrieben brutal sind. Das sind auch meistens keine Gore-Filme im Sinne von, die guckst du dir an und du bist geschockt oder gegruselt, sondern meistens ist es mehr so übertrieben, over the top, Brutalität und eher so in die Richtung Action, wo dann einer mit der Faust durch die Brust einen Faustschlag bekommt.
Also es gibt, bei Ricky O ist doch, glaube ich, ein Karate- Thriller, wenn man so will, weil es irgendwie um diese Oppression durch das System geht. Und da gibt es diese ganz wundervolle Szene, wo der Ricky, glaube ich, jemanden auf den Hinterkopf schlägt und dem fallen vorne die Augen raus, weil Ricky so fest auf den Hinterkopf geschlagen hat. Ja. Also es wird sehr schnell...
Wie das halt passiert.
Es wird sehr schnell absurd und komisch. Also gerade in den Ricky O. Im Ricky O-Film.
Ja, auf jeden Fall. So, und jetzt in Anbetracht der Zeit würde ich fast sagen, ich glaube, das passt auch grundsätzlich ganz gut. Ich wollte ja eigentlich heute bis Ende der 90er machen und dann die 2000er in der Folge in 2 Wochen anfangen. Ich glaube, wir fangen einfach in 2 Wochen mit den 90ern an, weil das ist auch so ein bisschen ein Shift dann. Die 90er ist auch mehr eine Liste von Filmen, wirklich, weil da ist es dann einfach so, da ist jetzt alles zusammengekommen und die 2000er hat dann ein neues Genre eröffnet. Da leiten wir dann vielleicht nächste Woche hinein und hören dann hier jetzt auf einer bisschen niedrigeren Note auf mit, ja, und dann gibt es noch die Kategorie 3, über die kann ich nicht so viel sagen.
Naja.
Eins habe ich noch, dann haben wir eine schöne Überleitung für nächste Woche, weil in 1989 kam dann auch eine Fernsehserie raus. Du hast ja schon drüber gesprochen, wie das Fernsehen auch nochmal eigentlich sehr eingeschränkt war und Eheleute haben in getrennten Betten geschlafen. wie sich das gehört für ein gutes christliches Paar.
Ja.
Es gibt eine Serie, die dann 1989 rauskam, da merkt man dann, okay, es hat sich so ein bisschen gewandelt. Und zwar Tales from the Crypt, auch bekannt als Geschichten aus der Gruft.
Ja.
Und damit meine ich jetzt nicht die Kinderserie, die kurz drauf rauskam, die in Zeichentrickform ähnliche Geschichten erzählt, aber halt ein bisschen kindgerechter. Sondern hier geht's um eine Serie, hat auch einige Spielfilme zur Folge gehabt, die dann in den 90ern rauskamen. Aber in dieser Serie ist es halt mehr so, jede Folge ist eine eigene Geschichte, immer erzählt vom Cryptkeeper, von so einem kleinen Monster, der halt solche Geschichten erzählt. Und die Geschichten, also die erste Geschichte, die rauskam, war, glaube ich, über einen mordenden Weihnachtsmann. Und da ist die Geschichte dann schon so, dass die Hauptcharakterin hat gerade am Weihnachtsabend ihren Ehemann umgebracht. Und will den eigentlich, also die Tochter hat sie ins Bett gebracht, den Ehemann getötet und wollte den jetzt eigentlich gerade dann vergraben oder so.
Oh.
Und jetzt ist genau an dieser Nacht aus der Irrenanstalt ein in Weihnachtsmann-Outfit verkleideter Mörder ausgebrochen. Und der ist jetzt an ihrem Haus und versucht, sie zu töten. Das Problem ist, sie kann die Polizei nicht rufen, weil die dann rausfinden würden, dass sie ihren Ehemann getötet hat.
Ja, so ein Schlamassel.
Und dann hat sie ihre Tochter oben im Schlafzimmer, die denkt, oh, der Weihnachtsmann kommt und sich sehr freut.
Oh.
Und die zweite Folge ist dann über einen, wie heißt denn das Wort? Executioner, also der ist
Henker.
Der Henker. Henker ist das Wort. Aber halt quasi moderner Henker, also am elektrischen Stuhl in Amerika, der halt Leute, der sagt, es macht mir wirklich Spaß, Leute hinzurichten. Und dann wird aber der elektrische Stuhl abgeschafft, die Todesstrafe wird abgeschafft. Und er ist dann halt zum einen enttäuscht, weil er jetzt seinen Job los ist. An die Leute denkt man nie, wenn man die Todesstrafe abschafft. An die Leute, die dadurch ihren Job verlieren. Ne? Schrecklich.
Da werde ich mich jetzt gar nicht reinziehen.
Er macht sich dann zur Aufgabe, die entkommenen Bösewichte, die irgendwas angestellt haben, aber nicht verurteilt wurden, zu töten. Und dann, ich erzähle jetzt mal das Ende der Geschichte. Es ist halt 45 Minuten Kurzgeschichte, ne? Das Ende des Films ist dann, dass dann er geschnappt wird, wie er halt Selbstjustiz begangen hat, was natürlich auch immer noch verboten ist. In diesem Sonderfall wird dann auch die Todesstrafe wieder in Kraft gesetzt. Und dann wird er auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. So ein bisschen so Poesie, ne?
Ich muss mal an der Stelle noch sagen, also die Kinderserie dazu war an einigen Stellen auch ein bisschen derber. Also jetzt nicht, dass wirklich Gore gezeigt wurde, aber ich meine, du hast schon gesagt, ein Monsterchen. Ich meine, das wird die Serie, also die tatsächliche Serie wird von einer verwesenden Leiche quasi moderiert. Also es ist ja wirklich ein Schädel mit Resten von Haar und Haut. Und das wird auch so in der Animation, also das ist in der Animation auch, der ist, glaube ich, blau oder lila, aber es ist halt auch so ein mumifiziertes Skelett quasi, was diese Geschichten erzählt.
Ja.
Und ich erinnere mich auch daran, so ganz explizit, dass ich wollte das immer schauen. Ich war ein großer Fan von dieser Kinderserie, als ich klein war. Und ich musste das immer so schauen, dass meine Oma nicht mit im Raum war, damit die das nicht mitbekommt.
Okay. Ja, gut. Es ist auch irgendwie ein bisschen härtere Kost.
Yes.
Aber also die richtige Serie, und in Deutschland haben die halt beide denselben Namen. Mhm. Auf Englisch heißt die richtige Serie halt Tales from the Crypt und die Kinderserie heißt Tales from the Crypt Keeper. Da kann man es wenigstens unterscheiden, aber auf Deutsch heißt alles Geschichten aus der Gruft.
Ja.
Und diese Originalserie, die lief von 1989 bis 1996 in Amerika. Ich habe die ganze Serie hier, aber ich habe sie leider noch nicht ganz geguckt, aber das habe ich auf jeden Fall noch auf dem Programm. Und das auf jeden Fall dann so, hier kommen wir dann jetzt wirklich, Gore ist jetzt Mainstream.
Ja.
Gore gibt's überall und wird wirklich im Fernsehen gezeigt. Und das, da sind wir ja heute noch, ne? Also Gore und Brutalität ist alltäglich. Wir sehen da alles. Aber dazu gibt's dann mehr in 2 Wochen. Nächste Woche, und da freue ich mich schon sehr lange drauf, machen wir eine Folge über den Regisseur, wenn es um Gore geht, den Godfather of Gore, Herschel Gordon Lewis, der den Gore-Film erfunden hat. Dazu kommen wir dann nächste Woche. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, Maike?
Nee, ich würde sagen, wir haben heute eigentlich schon mal gut viel aufeinander folgend so durchexerziert. Wie gesagt, wenn Filmempfehlungen noch da sind, wenn wir irgendwelche Meilensteine vergessen haben, sagt uns Bescheid. Wir freuen uns. Wir werden uns das auch dann angucken.
fürstenlehren@googlemail.com oder halt auf Instagram @fürstenlehren, immer mit UE, ne? Bedenken.
Genau.
Wir sind, im Internet gibt es kein Ü. Genau, also da uns sehr gerne schreiben und auch gerne schon mal eure Meinung zu dem guten Herschel Gordon Lewis, wenn ihr zu dem eine Meinung habt, wenn ihr den kennt.
Ja.
Und dann hoffe ich, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir konnten euch auch diese Woche wieder das Fürchten lehren.